Hallo, hallo Andreas.
Ja, hallo Kai.
Pass mal auf, ich habe mir überlegt, wie fangen wir jetzt diese Folge an? Und es gibt natürlich nur eine Möglichkeit. Deswegen ziehe ich mir jetzt hier mal was über. Du wirst es gleich erkennen.
Okay. So. Okay. Nein, das ist jetzt nicht dein
genau,
Ernst, oder?
Richtig. Und jetzt, Achtung.
Passt auf, Bobcast ist hier.
Ich zieh mich mal lieber wieder aus.
Ja, und zieh dir mal lieber deine Sportklamotten an. Hast du eigentlich einen Tonbeutel dabei für die Besprechung heute?
Habe ich noch dabei. Ich frage mich gerade, wie ist es, wenn man die Folge, die wir heute besprechen, nicht kennt und man jetzt hier reinschaltet und sich fragt, was ist denn mit dem Schwind?
Ein ganz schlechter Superpapagei. Der Schwind.
Very important Papagei, genau. Wir werden es noch erklären, wir kommen dann noch dazu. Und ja, damit herzlich willkommen zu diesem akademischen Fall, wie Bob ihn am Anfang nennt. Ja. Also ich sag mal, Andreas, ich mag's ja eigentlich, dass wir nicht so viel Geplänkel immer haben am Anfang. Ja. Aber jetzt muss ich dich doch mal fragen, diese Folge heute, der gekaufte Spieler,
ja.
Wie ist denn so dein Verhältnis zu Sport und zu Mannschaftssport? Ist das was du gemacht hast als Jugendlicher? Oder?
Ja, habe ich gemacht. Ich war im Ruderverein. Ich war im BRC hier am kleinen Wannsee. Ja, Sport fand ich toll. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von Sportfolgen. Hier auch bei der Folge erste Mal. Die habe ich wirklich das erste Mal gehört vor 2 Tagen. Ich kannte nur das Cover und den Titel und dachte, oh Gott. Eine Sportfolge. Dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen. Mhm. Hoffentlich ist es kein Fußball. Nein, und das hattest du ja auch in der letzten Folge schon angekündigt. Es ist kein Fußball, es geht um Basketball. Okay, das ist jetzt nur halb so schlimm, dachte ich aber trotzdem, weil die 3 Fragezeichen und Sportarten, das finde ich, klingt immer total gefährlich. Denn ganz ehrlich, soweit ich mich erinnern konnte, ja, wir haben ja schon ein paar aufgenommen, sind Sportfolgen gefühlt, die sind immer nach demselben Muster gestrickt. Also egal, ob es jetzt um Baseball geht oder um Skifahren oder um, was weiß ich, Eishockey oder sowas. Peter steht im Zentrum, Justus und Bob klatschen und jubeln auf der Piste oder auf der Tribüne und dann passiert irgendwas Schlimmes in der Kabine oder in der Umkleide und zum Schluss gibt's dann einen Wettkampf und Peter gewinnt. Das ist eigentlich okay, ja. Mhm. Und ich finde auch die Geschichte, hier hat total ihre Berechtigung, Sportfolgen an sich, weil erstaunlicherweise gerade die Fußballfolgen, Sportfolgen, die Fußballgeschichten, die haben sich früher immer extrem gut verkauft, deswegen, weil die auch immer ein tolles Geburtstagsgeschenk waren. Die Oma kam in den Laden, die hatte keine Ahnung, was sie ihrem Enkel schenken soll. Die wusste nur, okay, der sagt nie guten Tag, der spielt gerne Fußball und Bücher hasst er wie die Pest. Ach so, ja genau, Hörspiele hört er noch ganz gerne. Und die Verkäuferin hat ihr dann natürlich die schlimmste Folge von allen empfohlen, Fußballgangster. Das arme Kind. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht ganz fair. Das ist natürlich dann eben wirklich nur ein Vorurteil. Bin da jetzt auch nicht objektiv, weil ich, wie gesagt, diese Sportfolgen nie gehört habe. Es ist immer nur der Eindruck gewesen im Studio, wenn wir die Folgen aufgenommen haben, die Sportfolge dann vor uns hatten und das Ding dann trocken zum ersten Mal gelesen haben. Aber wie die wirklich klingen, selbst wenn man dieses Thema vielleicht jetzt gar nicht so interessant findet und wahnsinnig viel damit anfangen konnte, wie diese Atmosphäre dann rüberkommt, wie das geschnitten ist zum Schluss und wie sich das darstellt und wirkt, abgemischt ist mit den Gastsprechern und mit der Musik, das konnte ich nie überprüfen. Und in Fußballgangster, ganz ehrlich, da habe ich einmal kurz reingehört und mehr nicht. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, hier bei den gekauften Spielern hatte ich ein bisschen Angst, natürlich, war dann aber auch überrascht, weil ich habe die mir viel schlimmer vorgestellt.
Genau, denn wenn es gut funktioniert, also ich bin inhaltlich eigentlich sehr bei dir, was die Sportfolgen anbelangt, aber wenn sie gut funktioniert, erzählen sie ja auch ein bisschen was über ein Milieu, bisschen was anderes drumherum, und ich finde, das ist tatsächlich hier auch sehr gelungen. Aber bevor wir weiter einsteigen, lese ich doch jetzt erstmal den Klappentext.
Die Spiele.
Kaum zu fassen. Trainer Duggan bietet Peter das begehrte Stipendium am Shoremont College an. Die einzige Bedingung, er soll in der dortigen Basketballmannschaft mitspielen. Das ist die Chance für den begeisterten Sportler. Wenig später findet er einen dicken Briefumschlag mit $100 in seinem Auto. Und wie sich herausstellt, ist Peter nicht der Einzige, der Bestechungsgelder erhält. Was steckt dahinter? Um den Skandal der gekauften Spieler aufzudecken, wird Justus sogar zum Papagei. Damit erklärt sich zumindest unser Intro. Ja, wir haben es ja schon so leicht vorbereitet. Ich entnehme deiner Vorrede, lieber Andreas, das funktioniert doch ganz gut für dich hier so gesamt, oder?
Ja, weil die ist zackig erzählt, die die Geschichte. Mhm. Wir haben tolle Stimmen. Wir haben zum ersten und zum einzigen Mal haben wir jetzt Hans Klarin am Start. Erik Fessen spricht auch mit. Dann haben wir wirklich ein paar lustige Momente. Natürlich Justus mit verstellter Stimme als Papagei. Dann explodiert dann plötzlich ein Porsche, was ja auch nicht so schlecht ist.
Geil, eine Explosion.
Und was ich eigentlich ganz toll finde, meine Lieblingsstelle. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Meine Lieblingsstelle in dem Hörspiel ist, dass wir erfahren, dass der Onkel von Justus in Wirklichkeit Citrus Jonas heißt.
Oh Gott, ja, stimmt.
Das finde ich zum Beispiel toll.
Unbedingt reinhören, das sind auf jeden Fall schöne Sachen. Ja, ich finde es auch. Also es gibt für mich drei Highlights in dieser Folge. Eigentlich vier mit Citrus, ist schon super. Hans Klarin, dann... Ja. Der Nadeldrucker, lieber Andreas. Ich liebe ja diesen alten, neuen Nadeldrucker. Ich hatte auch so einen.
Nee, soll ich den mal ganz kurz demonstrieren? Der steht hier neben meinem Faxgerät. Pass mal auf. Den kann ich dir. Ja, du kennst den, aber du kennst den Sound nicht. Pass auf.
Okay.
Das ist ein Hammer,
ist
oder?
Ja, wunderbar. Ich habe ja eh diesen Nadeldrucker-Fetisch. Bitte nimm das mal auf und schick mir das. Ich finde das sensationell. Da gibt's hier eine tolle Szene, müssen wir auch hören noch. Und dann ein sehr süßer kleiner Bob-Moment. Ja. Den fand ich richtig anrührend. Das sage ich dann, wenn wir dazu kommen. Das fand ich.
Ach, das finde ich aber schön.
Toll.
Ein süßer Bob-Moment.
Ein süßer Bob-Moment, genau. Denn das ist ja, kann man vielleicht auch sagen, also dieser Trend, den wir festgestellt haben, dass Bob langsam aus der Serie geschrieben wird, der ist ja jetzt erstmal gestoppt hier, oder?
Na gut. Also hier habe ich auf jeden Fall mehr als in den letzten beiden Filmen.
Ja,
schon. Ich tauche jetzt wieder ein bisschen auf. Aber genau, im Buch ist er schon wieder dabei, irgendwelche Sekretärinnen anzuwanzen. Ja, das ist im Hörspiel zum Glück nicht. Einmal kurz im Off.
Ja. Genau, richtig. Nur im Off, Gott sei Dank. Nee, aber ich finde, also ansonsten ist er wirklich mehr auch Teil des Teams und es gibt generell auch schöne Interaktionen zwischen euch allen. Hören wir uns dann nochmal an. Ein paar Facts zu dieser Folge.
Ja, gekaufte Spieler. Wie gesagt, im Original heißt die Geschichte Longshot. Und Longshot heißt ja so viel wie Weitwurf oder auch im Filmischen Totale, aber auch ziemlich aussichtslos.
Ja.
Und geschrieben wurde die Geschichte 1990 von Megan und William Stein. Kennen wir ja, die haben noch den weinenden Sarg, giftigen Gockel geschrieben und verschwundene Filmstar. Und dann, glaube ich, sogar noch zwei Specials, die dann später rausgekommen sind. Hörspiel ist erschienen am 17. Februar 92. Zum Cover ganz kurz. Das ist interessant. Was macht da der grüne Geist? Plötzlich rechts.
Genau, das ist eine interessante Farbgebung. Ich glaube, sowohl du als auch ich haben mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, was da die Vorlage für Eiger Rasch gewesen ist.
Was hast du da rausgefunden?
Genau, ich soll erstmal liebe Grüße von Matthias Bogutski sagen, der ja schon bei uns zu Gast war und natürlich den Nachlass von Eiger Rasch verwaltet. Der hat nämlich nochmal nachgeguckt. Das ist tatsächlich aus einem Sternartikel irgendwann in den 70er Jahren.
Ein Bericht. Ich kann dir sogar sagen, glaube ich, wann. Ich habe nämlich auch recherchiert und ich glaube, das muss, halte ich fest, 1974 gewesen sein. Weißt es ja wahrscheinlich auch, das taucht ja auch in diesem Bildband zu den geheimen Bildern auf.
Ja.
Und dieser rechte Spieler, das soll meiner Information nach Jimmy Wilkins sein. Das ist so ein US-amerikanischer Basketballspieler gewesen, der später dann auch in der Basketball-Bundesliga mitgespielt hat und Dieses Foto muss von 1974 sein, weil da ist der deutscher Meister geworden beim SSV Hagen.
Super, genau. Und dieser Originalartikel hat auch eine sensationelle Überschrift. Jeder hält sich einen Ami. Fand ich auch.
Ist nicht.
Ja, sehr aus seiner Zeit, würde man heute auch nicht mehr sagen. Aber das ist dann der Ami in diesem Club gewesen mit der Nummer 13.
Ja, genau.
Und wieder so reingezoomt von Eiger, ein super Beispiel. Und wie immer ergibt sich hier natürlich dann auch immer noch mal Interessantes, wenn man diese Originalvorlagen kennt.
Und schön platziert ist auch die Signatur von Eiger.
Ja, genau.
Das ist auch, das finde ich auch schön.
Ja, ja. Fand ich auch schön gemacht, genau. Ich habe übrigens, wenn man sich ein bisschen für die Cover interessiert, jetzt eine kleine Zusammenarbeit gestartet auf meinem Instagram-Kanal, nämlich mit Andreas Ruch, den kennen wir ja auch, Illustrator und Autor, hat auch schon geschrieben für die Fragezeichen und hat immer ganz tolle Cover gemacht für unsere Bobcast-Folgen. Und wir haben jetzt mal gesagt, komm, es gibt doch so viel Material da immer noch. Und Andreas macht jetzt zu jeder Folge von uns so eine kleine Reihe mit Motiven. Da sind manchmal alternative Cover dabei oder eben auch so Originalvorlagen von Eiger Rasch. Kommt vorbei bei unserem Instagram-Konto, bei mir, Kai Schwind, Kai Oslo oder bei Andreas. Und zu jeder Folge gibt's da noch so ein bisschen Bildmaterial. Das wird, glaube ich, ganz schön.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal reinhören, oder?
Ja.
Dann gehen wir doch jetzt mal in die Highschool von Rocky Beach.
Peter, das war super! Ganz fantastisch!
Wir haben gewonnen!
Wir haben es geschafft! Super, Peter!
Ja, da ist ja wirklich was los, oder? Ich fand im Hintergrund, das finde ich sehr schön, ra-ra-ree, kick him in the knee, ra-ra-ras, kick him in the other knee.
Das fand ich sehr schön. Muss man genau hinhören, aber es ist schön, dass sie das Englisch gelassen haben. Warst du nicht eigentlich auch mal irgendwo als Student oder als Schüler in Amerika oder warst du wirklich nur in Australien?
Nee, ich war nur in Australien. Ich hatte so Mitschüler, die waren so in der 10., 11. Klasse ein Jahr in den USA und ich fand das immer unglaublich exotisch, hätte mich das aber zu dem Alter nicht getraut. Also nee, ich war nur in Australien dann später, aber du warst mal in Amerika, oder?
Ich war ja nicht nur bei Onkel Klaus und ich war dann auch später nochmal in San Francisco bei so einer Gastfamilie, aber ich war 1981 für 6 Wochen zum Schüleraustausch, also es war kein richtiger Schüleraustausch, weil die Schüler kamen dann nicht zu uns nach Deutschland, sondern das war nur One Way, war ich in Denver. Also handverlesene Schüler durften da für 6 Wochen nach Amerika auf die Cherry Creek High School. Und wirklich genau diese Sounds jetzt hier in der ersten Minute, die Stimmung am Anfang, und das ist ja wirklich genauso, wie ich gerade schon erzählt habe, Peter spielt und gewinnt und Justus und Bob applaudieren. Ja. Genau das hat mich sofort zurückgebeamt, Anfang der 80er, und plötzlich hatte ich Bilder im Kopf beim Hören, die mir damals bei den Aufnahmen total gefehlt haben. Yes. Die haben natürlich jetzt überhaupt nichts mit den 3 Fragezeichen in Rocky Beach zu tun, sondern wirklich nur mit meiner Zeit da in Colorado. Ja. Ich war da damals bei so einer typisch amerikanischen Familie untergebracht. Das war wirklich so klassisch. Mein Gastvater war ein alter Vietnam-Veteran, überzeugter Antikommunist. Ja, yeah. Mit Waffenschrank und allem drum und dran. So ein richtiger Charles Barron. Anarchistenpack.
Ja,
genau. Denn Asiaten, wirklich, ist kein Witz, Asiaten konnte der auf den Tod nicht leiden. Und im Garten hing dann wahrscheinlich auch deswegen die größte amerikanische Flagge der ganzen Nachbarschaft. Es gab morgens, mittags und abends, weiß ich noch genau, immer nur Cornflakes. Und ich musste jeden Tag in die Kirche gehen. Was mich dann aber total genervt hat, war, dass mein Gastvater, der hat mir permanent eingebläut, dass ich doch bitte bloß nichts mit irgendwelchen Mädchen anfangen soll. Das habe ich dann natürlich komplett ignoriert. Und wahrscheinlich, um ihn so ein bisschen zu provozieren, habe ich dann bei einer Swimmingpool-Party bei den Nachbarn im Jacuzzi mit einer Chinesin angebandelt. War wahrscheinlich eine Kommunistin. Und da hat er mir wirklich einen langen Vortrag gehalten, dass er wirklich enttäuscht von mir sei. Sowas tut man hier in Amerika nicht. Ich soll mich doch schämen. Zum Glück war es keine Vietnamesin, sonst hätte er mich wahrscheinlich sofort erschossen. Aber das war erst der Anfang. Denn richtig verstört habe ich ihn dann, als ich in meinem Zimmer ganz laut Dead Kennedys gehört habe.
Yeah.
Und da wurde ich dann ins Wohnzimmer zitiert. Okay, das kann ich dann auch verstehen. Das war natürlich ein bisschen too much für ihn. Holiday in Cambodia, das konnte er dann nicht aushalten. Aber das war meine Zeit in Amerika. Und ich war vorher ja ein großer Fan von Amerika, muss ich sagen. Aber diese Zeit da in Denver bei dieser Familie, das hat mich schon sehr ernüchtert, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich die andere Seite, die wir auch jetzt ja natürlich viel präsenter haben. Wenn man an Trump-USA denkt, dann ist das natürlich, hat es nichts gemütlich, exotisches, große Weiten, Final Frontier.
Was mir übrigens einfällt, das muss ich noch kurz loswerden, auf derselben Schule, also auf dieser Cherry Creek High School, war übrigens auch dieser Extremsportler, der, man kennt diese Geschichte, der bei einer Wanderung von einem Felsbrocken eingeklemmt wurde.
Oh Gott.
Und der sich dann mit diesem stumpfen Taschenmesser seinen Arm abgeschnitten hat, um freizukommen. Das ist ja diese Geschichte, die später
Danny Boyle
verfilmt hat. Franco, genau. 127 Hours mit James Franco. Das der war hart, 10 Jahre älter als wir, aber der war auch auf dieser Schule.
Der Schule. Okay, das ist ja irre. Wahnsinn, ja, siehst du mal, das wussten wir alles nicht. Aber Basketball gespielt hast du nicht. Da warst du nicht irgendwie im
Team. Ich bin da eigentlich immer nur rum, hab Fotos gemacht. Fotos gemacht und ständig den Unterricht geschwänzt.
Und den Gastvater abgenervt mit Affären.
Ich war natürlich in meinem Plattenladen. Dead Kennedys.
Ich sehe es vor mir, Andreas. Ja. Das ist toll. Aber das stimmt. Das ist natürlich wirklich ein schönes, realistisches Setting, weil in Amerika ja auch diese Highschool- und College-Sport super wichtig und identitätsstiftend sind.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also wenn Justus dann sagt, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen, denkt man ja erstmal so, ist es so wie wenn ich mit meiner Mutter
Fußball gucke. Wir sind Papst.
Ja, ja. Man sagt dann so, wir. Nee, sondern das hat natürlich, ist so eine Identität. Fand ich schön. Diese jubelnden weiblichen Fans, die wir da gehört haben, haben wir da Informationen zu, wer das spricht?
Ja, hier steht, also Anne Montenbruck steht hier, die hat später ja auch öfter mitgesprochen. Die hat wirklich nur ganz wenig, die soll die Nora sein. Corey, da steht hier noch ein Name, Kathy, P. Grundschall. Und da habe ich aber nichts leider gefunden und habe auch keine weiteren Informationen, wer das eventuell sein könnte.
Okay, Grundschall natürlich ein super Name für einen Sprecher, klingt fast nach Pseudonym. Gib mal ein bisschen Grundschall, aber passt hier wunderbar. Also ist eine schöne Atmosphäre wirklich. Und wir gehen ja dann in die Umkleidekabine, nachdem Peter vom Duschen kommt und dann dort auf den Trainer trifft, der ihm ein tolles Angebot unterbreitet. Und da hören wir jetzt mal rein.
Douglas Welbert.
Richtig.
Peter, könnte ich mal mit dir sprechen?
Ja.
Ich bin Ross Duggan, Basketballtrainer vom Shawman College. Schon von uns gehört?
Ja, klar, Mr. Duggan. Sie haben letztes Jahr sogar die Oberligisten aus L.A. besiegt.
Genau. Hör mal, ich habe dich heute gesehen. Du hast mir gut gefallen.
Danke.
Deshalb mache ich dir einen Vorschlag. Bewirb dich am Shawman College. Ich sorge dafür, dass du ein Stipendium kriegst. Alles inklusive. Und du kannst schon als Erstsemester ins Team einsteigen. Wir sind ein kleines College, aber ich kann dir garantieren, dass du nach 4 Jahren Training bei uns in die Nationalliga kommen wirst.
Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So spontan.
Überlege es dir in Ruhe, Peter. Ich mache einen Spitzenmann aus dir. Ich melde mich wieder, okay?
Okay, Mr. Duggan.
Genau, Douglas Welbert hier wieder ganz anders, ne? Toll und authentisch
passt
aus dieser Trainerrolle, finde ich.
Passt total, nimmt man ihm absolut ab, wie er das spielt.
Genau, und wirklich, also mittlerweile echt,
ja.
Genau, man hört sie förmlich. Die Allzweckwaffe in den 3-Fragezeichen-Hörspielen. Ich finde, Douglas Welbert taucht immer wieder auf und man sagt irgendwie, geil, Punktlandung, super, besetzt, super
Wandlung. Spricht jetzt auch in der nächsten aktuellen Folge von den 3 Fragezeichen wieder mit, ja. Auch ein Urgestein mittlerweile.
Absolut, genau. Und ich finde es auch sehr schön, dass man hier wirklich mal diese Sportleridentität von Peter so ein bisschen als so erlebte Wirklichkeit auch hat auf der Plot-Ebene, ne? Dass das nicht irgendwie so behauptet wird, sondern wir kriegen das jetzt mal mit, was das irgendwie bedeutet.
Was das ihm das auch bedeutet, weil Jens ja auch wirklich ganz authentisch.
Richtig,
so
finde ich auch.
Völlig baff, wirklich, okay, ja.
Also das passt super rein und ich finde, da sind tatsächlich manchmal auch die Crimebuster so ein bisschen genauer von den Charakterisierungen, als dass man immer so auf diese Angsthasigkeit geht oder so, die dann ja auch so ein bisschen zu viel manchmal wird später, ne?
Ja.
Den ängstlichen Peter. Also das fand ich hier sehr schön gelungen.
Am nächsten Morgen kam Peter mit seiner Freundin Kelly in die Zentrale auf dem Schrottplatz von Titus Jonas.
Ja, Da ist es. Es könnte auch Zitrus heißen, aber ich höre eindeutig Zitrus Jonas.
Ja, das ist sehr schön. Warum nicht auch? Ist vielleicht
ich finde den Namen gut. Zitrus Jonas.
Passetti hier gleich mit einem Showstopper und dabei war Kelly noch gar nicht eingeführt in die Szene. Oh Mann, ja, das ist wirklich sehr schön. Da musste ich auch dreimal hinhören, was das da gerade war. Naja, und wir erfahren auf jeden Fall dann, dass Peter einen Briefumschlag in seinem Auto gefunden hat. $3,000. Und es ist tatsächlich so, Justus checkt es natürlich sofort. Das ist Erpressungsgeld. Das darf Peter überhaupt nicht annehmen. Und jetzt muss herausgefunden werden, was ist hier los? Was passiert da? Und der nächste Schritt führt uns dann zum Präsidenten des Sherman Colleges, zu Präsident Harper. Und da hören wir jetzt mal rein.
Geld und ein Brief, Mr. Harper.
Und das nach dem Gespräch mit Trainer Duggan? Das kann ich so nicht akzeptieren. Ich brauche Fakten, die beweisen, dass Duggan es war, der dich bestechen wollte.
Wir haben keine Beweise gegen Ross Duggan. Wir haben auch nicht gesagt, dass er es war.
Nein, das habt ihr nicht, aber die Vermutung liegt nahe. Es ist leider so, dass man Ross Duggan auf einer anderen Schule einen ähnlichen Vorwurf gemacht hat. Beweisen ließ sich überhaupt nichts. Aber der Ruf der Schule war ruiniert.
Und doch haben Sie ihn an Ihrer Schule eingestellt?
Weil ich von seiner Unschuld überzeugt war und weil er ein ausgezeichneter Trainer ist. Er hat zwar einen großen Etat und könnte Mulos $3,000 bezahlen, aber für Shawmont kommt so etwas nicht in Frage.
Gut zu hören, Sir.
Ihr seid also Detektive?
Mhm.
Wie würdet ihr denn an die Aufklärung des Falles herangehen?
Ja, Erik Fessen, den hatten wir ja schon vorher als Pelzhändler, glaube ich, im höllischen Werwolf. Genau. Und interessant ist, steht hier auf dem Deckblatt, die Rolle von Fessen sollte ursprünglich, warte mal, Peter Schiff sprechen.
Ah.
In der letzten Folge, ja genau. Da ist er ja auch nicht richtig zum Zug gekommen. Schade, hätte ich eigentlich auch gerne gehört. Peter Schiff hier wäre ein bisschen größer gewesen als unsere letzte Folge Gefahrenverzug.
Genau. Da war ich finde aber, Erik Fessen macht das, ja, macht das gut. Hier super, ne?
Ja.
Passt sehr drauf und ist irgendwie, funktioniert da auch schön im Ping-Pong mit Justus, der natürlich dann gleich sagt, ne, er fragt ihn ja dann, wie würdet ihr denn jetzt in die Aufklärung des Falls herangehen? Und Justus mansplaint dann klar von innen und von außen und legt gleich diesen riesigen Plan da. Denn Justus soll sich natürlich einschmuggeln in das College, die Kurse belegen. Und obwohl Harper da so ein bisschen skeptisch ist, kommt da hier noch ein wunderschöner Satz von Peter.
Präsident Harper, es gibt nur eine Sache, die größer ist als der Intelligenzquotient von Justus. Und das sind die amerikanischen Staatsschulden.
In der Szene ist übrigens noch ein kleiner Fehler. Hier auf Seite 5 oben, als Justus zum Schluss sagt, kommt Freunde. Aber Bob ist ja gar nicht dabei.
Richtig,
da hat Olli aber keinen Fehler gemacht. Das steht wirklich hier so im Manuskript. Das hat Francis versemmelt, leider.
Das war mir auch aufgefallen. Ich hatte kurz überlegt, sitzt da wieder der stumme Bob und liest Zeitung oder noch die stumme Kelly nebenbei. Aber es ist wirklich ein Fehler.
Der ist gar nicht dabei. Nein.
Ja. Genau. Okay. So, und Justus ist natürlich erfolgreich. Er dockt an einen gewissen Corey an.
Corey Brand, genau.
Ob er ihm helfen kann, in einen Corvette-Club beizutreten. Auch eine schöne Vorstellung. Und Corey wird gesprochen von Ben Tappé. Den kennen wir auch noch aus der letzten Folge.
Genau.
Da hat er als Vic die klebigen Brötchen in der Bäckerei La Corpulence eingekauft. Und hier ist er jetzt als schleimiger College-Dude und ich sehe ihn richtig vor mir mit so hochgeklappten Lacoste-Hemdkragen. Wir hören mal rein.
Hallo Corey. Ich habe gehört, dass du mir vielleicht helfen kannst, in einen Corvette-Club einzutreten.
Du hast eine Corvette?
Ja, 72er, brandneu. In 5 Sekunden von 0 auf 100. Da weiß man wenigstens, dass man eine Straße unter den Rädern hat.
Ja, Mann. Wenn du das Pedal durchdrückst und den Kickstart machst, dann heult er auf, Mann. Steht deiner auf dem Parkplatz?
Nein, zurzeit ist er bei mir zu Hause.
Na komm, ich zeig dir mein gutes Stück.
Corey, ist Trainer Duggan großzügig? Ich meine, hat er dir mal was gegeben?
Naja, er hat mir mal umsonst einen Rat gegeben. Er hat gesagt, ich soll in diesen Sprechkurs gehen.
Ja, das macht er doch eigentlich ganz gut, auch wenn dieser Satz Na komm, ich zeig dir mein gutes Stück. Ein bisschen schwierig ist, aber man kann es dann schon so einsortieren. Man weiß, was gemeint ist.
Die Frage ist bloß, was ist dieser Sprechkurs? Ja, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Was soll das sein?
Irgendein Kurs, aber was es genau bedeutet, war mir auch unklar.
Ich habe nämlich jetzt mal im Buch recherchiert und da wird erwähnt, das ist ein Lehrgang für Mediensprechen. Also die Kursteilnehmer, die sollen darauf vorbereitet werden, nach ihrer Karriere als Sportler, wenn die irgendwann vorbei ist, Sportreporter zu werden für Rundfunk und Fernsehen. Und deswegen sagt er das. Im Buch wird da auch noch ein bisschen mehr drauf eingegangen. Aber ich habe mich gefragt, was soll denn das Sprechkurs? Wieso, der Schauspieler spricht doch wunderbar. Was soll der Blödsinn? Also
genau, ja, da ist auch wieder ein bisschen Kontext, der dann ja, fehlt. Aber es ist natürlich richtig. Ist natürlich Teil dieser Professionalisierung auf unser College-Sport, ne? Dass man dann schon gleich weiß, man muss die auch für später ausbilden. Super. Schöne kleine Nuance. So, und jetzt geht es immer noch weiter und jetzt kommen wir an die problematische, aber natürlich sehr tolle Stelle, denn es bietet sich eine neue Chance für Justus, noch mehr anzudocken, sich noch mehr einzuleben und noch näher an die Basketballmannschaft heranzukommen. Das Maskottchen hat sich verletzt. Super. Problem ist, das sieht aus wie ein Papagei. Und jetzt hören wir mal rein, wie das weitergeht.
Geh auf, pack ein, ihr seid K.O.
Geh auf, pack ein, ihr seid K.O.
Übertreib's nicht, sonst fallen die Spieler von Costa Verde noch über dich her.
Ho, i, ho, pass auf, Nummer 32, weiter los. Du könntest ja nicht, wenn du den Fuß rein nur treffen.
Olli jetzt als Maskottchen rennt er auf dem Spielfeld rum und Bob hat ja vorgeschlagen, dass Justus diese Rolle spielen soll und Justus fühlte sich ja so ein bisschen unwohl, wusste gar nicht, wie er das machen soll und dann hat Bob gesagt, naja, ist doch ganz einfach nur das machen, was alle Papageien tun, rumstehen, dreckige Bemerkungen machen und sich die Federn putzen. Bob hat in dem Fall jetzt kurz Oberwasser, aber ich finde, Olli performt es großartig.
Ja,
und er klingt da auch wirklich so ein bisschen so wie bei den DuckTales. Olli hat ja mal, glaube ich, einen von den Neffen gesprochen in dieser ersten Synchronfassung. Ich glaube, er war Truck. Ja, ich glaube, er war Truck.
Genau, da hat er seinen inneren Duck gefunden. Das finde ich
richtig, genau. Das macht das klingt super. Schön. Ja, genau.
Genau, das ist fein. Und dann geht es hier weiter und die Ereignisse überschlagen sich, denn Peter bekommt tatsächlich einen Anruf von dem ominösen Bestecher. Der will sich mit ihm treffen in 2 Stunden an einem Parkplatz in der Küste. Und super, dass Justus dieses Mikrofon noch vom Papageien hat. Das können sie nämlich bei Peter dann anstecken, so dass Peter das Gespräch führen kann, während Justus im Kofferraum kauert und mithören kann, wenn Peter den ominösen Menschen am Parkplatz trifft.
Wir sind da. Ein paar Leute sehen sich die Aussicht an. Einer steht alleine da. Trägt eine Pilotenbrille. Er kommt auf mich zu.
Das Problem ist bei der Szene, es ist leider fast überhaupt nicht zu verstehen.
Schwierig,
es scheppert furchtbar, die Frequenz ist wirklich wahnsinnig unangenehm. Und das ist natürlich dieser Originalsound aus diesem Walkie-Talkie, was genau von Frau Körting vor das Mikrofon gelegt wurde.
Ja.
Und ich denke mal, dass Jens und Henry König, das ist ja die Rolle von dem Anthony, die waren nebenan. Im Fahrstuhl, ja, wahrscheinlich im Fahrstuhl. Und das muss kompliziert gewesen sein, denn Jens und Henry, die mussten sich ja dieses Walkie-Talkie immer abwechselnd vor den Mund halten, während das Empfangsgerät vor dem Mikrofon im Aufnahmeraum lag. Das klingt sehr authentisch und sehr echt, aber die Szene ist eigentlich zu lang dafür. Und irgendwann fängt es an, in den Ohren weh zu tun.
Richtig, es ist anstrengend zuzuhören, das stimmt. Ich musste auch genau hinhören, um zu gucken. Und so verpasst man vielleicht sogar, dass ein Anthony aka Barry Norman, wie wir ja dann später erfahren, Peter einen Porsche schenkt, vorerst als Leihgabe. Aber er kriegt den dann, wenn Peter einwilligt.
Ich finde aber, er freut sich überhaupt nicht richtig. Also ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht so ein Porsche-Fan, aber so ein bisschen mehr Freude könnte man schon spüren, finde ich.
Etwas unterspannt, aber immerhin natürlich ganz cool. Und ich finde tatsächlich auch, dass dieser Porsche-Sound richtig cool ist. Der hat einen schönen Klang. Ich bin ja eh so, ich habe zum Beispiel mal rausgefunden, dass ich diesen Beschleunigungssound von BMW-Motoren total toll finde. Das ist gerade bei Filmen. Es gibt, kennst du Ronin, den Film mit Robert De Niro?
Ja, ja.
Mit dieser krassen Autoverfolgungsjagd in Paris fahren die so gegen den Verkehr unten in diesen Tunnel. Und die sitzen auch in so einem BMW. Und dieser Sound ist immer so richtig knackig. Und das hat dieser Porsche-Sound ja auch, der vielleicht gar kein richtiger Porsche-Sound ist. Aber es fand ich schön zu hören, wie die beiden dann im Porsche.
Die Sounds sowieso in der Folge sind gut.
Also genau.
Auch alleine schon dieses Bouncen des Balls
genau.
In der Halle. Das sind ganz viele Sachen, unterschiedliche Layer übereinander. Das wirkt sehr dreidimensional akustisch.
Auf
das
jeden Fall.
Ja.
Fand ich auch gut gemacht. Und mit genau diesem Porsche fahren
und dann natürlich der Nadeldrucker, dürfen wir nicht vergessen.
Zu dem kommen wir noch, keine Sorge. Den werde ich hier feiern, bis es euch aus den Ohren rauskommt. Wir sind aber noch im Porsche und mit dem fahren Justus und Peter jetzt dem Thunderbird, auch super von Passetti ausgesprochen, zu einem Club, dem exklusiven Club, wo sich der ominöse Mensch trifft mit einer ominösen Dame. Da erfahren wir dann später mehr zu. Jetzt wird's aber richtig spannend und der große Showstopper dieser Folge passiert eigentlich, denn wir sind jetzt am nächsten Tag im Büro bei Präsident Harper und dort.
Ja, Bob ist nicht dabei, der recherchiert.
Bob ist leider nicht dabei. Richtig, nee, der nutzte die Zeit für Recherchen, heißt es immerhin. Also der Autor macht sich schon Gedanken, wo Bob ist.
Habe ich ja auch darauf hingewiesen. Wo bleibt Bob hier, den ich jetzt unter den Teppich kehre, bitteschön.
Richtig. Wir wissen, wo er ist und die Recherchen sind ja später auch wichtig. Aber jetzt geht die Tür auf und John Hemingway Powers kommt rein. Oder
was besser
für ein Name. Gesagt,
der Hammer.
Ist super und der Sprecher auch, denn hier kommt Hans Klarin.
Präsident Harper hat mich informiert, dass Sie Bestechungsgeld erhalten haben, Peter. Damit soll erreicht werden, dass Sie sich in Schaumond einschreiben. Und Sie, Justus, haben sich als Student eingeschlichen, um herauszufinden, von wem das Geld kommt.
Mr. Powers will Trainer Duggan einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen. Ich habe ihm geraten, es zu lassen, aber wenn...
Wenn mir jemand sagt, dass ich es lassen soll, dann tue ich es gerade.
Nun ja, ich habe John über alles informiert und er ist einverstanden mit der Art, in der wir an die Sache herangehen. Auch er ist dafür, einen Skandal auf jeden Fall zu vermeiden.
Was meinen Sie, wer dahinter steckt, Chuck?
Trainer Duggan.
Möglich, Mr. Harper. Es könnte aber auch sein, dass jemand Duggan etwas anhängen will.
Jungs, es ist mir egal, wer dahinter steckt. Ich will nur Beweise. Und die Sache muss schnell aufgeklärt werden.
Klar.
Wenn die Presse erst was erfährt, dann sind wir mit ein paar Federstrichen vernichtet.
Was ich auf Shawmont gelernt habe, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Es ist ein ausgezeichnetes College. Und wenn Sie wirklich ein so guter Sportler sind, dann freuen wir uns, wenn Sie sich hier einschreiben. Aber ohne Schmiergeld.
Ich habe die Stimme überhaupt nicht erkannt, muss ich sagen.
Krass, ne?
Ich habe die ja im Auto gehört vor kurzem und dachte, okay, wer ist das? Das ist ja, und es dauerte wirklich so 15 Sekunden, wo ich dann dachte, Moment mal, nein. Das ist ja wirklich Hans Klarin.
Genau, richtig. Der macht es super. Also er macht es eben in einer Charge, die man nicht so kennt von ihm.
Das ist keine Charge. Charge ist das falsche Wort,
genau.
Nein. Also es ist die Haltung. Er spricht ja schneidend und nicht besonders sympathisch, obwohl Hans Klarin sehr sympathisch war. Aber das ist letztendlich, ist das schon seine Stimme. Und du hörst auf jeden Fall Nikotin. Ja. Und dann habe ich mal nachgesehen, kein Witz, Klarin war offizieller Pfeifenraucher des Jahres 1988. Und ich finde, das hört man.
Das hört man auf jeden Fall. Ja. Aber es ist klasse, es ist eine Farbe, die man von ihm nicht so kennt. Ich dachte irgendwie, schade eigentlich, dass Hans Clarin nicht mehr solche bisschen zwielichtigen,
das wundert mich
Leute
auch
gespielt hat.
Das wundert
weil
mich
er das
auch.
Ganz ja. toll macht. Es ist fast so ein bisschen Peter Lorre, M. Also der ist natürlich noch krasser, aber das ist so eine Farbe, die man noch irgendwie mehr gerne von ihm gehabt
hat. Ja, das hat er natürlich gespielt. Also die legendäre Rolle von Hans Clarin als Lebanon im indischen Tuch von Edgar Wallace. Ja. Einer der besten Edgar Wallace-Filme überhaupt. Stimmt. Da hat er das schon toll. Gespielt.
Ja, ja,
aber er konnte natürlich, man kennt ihn in erster Linie natürlich als Pumuckl. Und das ist ja nun völlig andere Stimmfarbe. Weißt du eigentlich, wann Clarin das erste Mal den Pumuckl gesprochen hat? Hast du eine Ahnung? Ich habe geguckt.
Oh, keine
ich habe gedacht, ich spinne.
Also gut, stimmt, da gab es auch Hörspiele zu. Vielleicht gab es früher schon 70er, frühe 70er.
62.
Ach,
62, das waren damals noch Hörspiele vom Bayerischen Rundfunk, also vor fast 65 Jahren. Ich hatte als Kind, weiß ich, hatte ich eine LP mit ihm. Die war von 69, glaube ich, Pumuckl und das Telefon. Ich habe mich mit meiner Schwester ständig kaputt gelacht. Das ist sehr, 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 sehr schön.
Mhm.
Aber wie gesagt, die Stimme auch vom Pumuckl war ja sehr, sehr anstrengend auch für Clarin. Diese Stimme immer wieder zu bedienen und das auch immer wieder in der gleichen Qualität abzuliefern. Das hat er im Interview mal erzählt. Und er wurde dann 2001 auch chronisch heiser. Die Stimmbänder waren angegriffen, die haben sich dann entzündet. Und daraus hat sich dann auch eine Blutvergiftung entwickelt bei Hans Clarin. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen und dann wurde er in ein mehrwöchiges künstliches Koma versetzt. Und danach konnte er den Pumuckl nicht mehr sprechen und deshalb ist dann, glaube ich, 2003, gab es nochmal irgend so einen Pumuckl-Film, die Stimme nicht mehr von Clarin gesprochen worden, sondern das hat dann Kai Taschner übernommen. Mhm. Und hast du jetzt mal die Neuauflage vom Pumuckl im Fernsehen gesehen?
Ey, das ist irre, da müssen wir wirklich kurz mal drüber reden. Ich habe mir das an Weihnachten zwischen den Jahren zu Hause angeguckt.
Das ist fantastisch.
Und ich fand es großartig.
Super.
Ich fand das ganz toll gemacht. Also sowohl auch wirklich die Art, das einzuführen, die Plots, ne, Pumuckl ohne Meister Eder und
sind
so,
gut.
Das war, fand ich auch schon toll.
Aber man bleibt in der alten Anmutung. Ja. Und da ist es ja so, da wird jetzt der Pumuckl vom Kabarettisten Maxi Schaffroth gesprochen.
Ja.
Und was die Leute ja immer nicht denken, ja, okay, das ist jetzt eine KI-Stimme und dann hat man einfach nur gesagt, okay, hier ist der Text und dann sagt man der KI so, bitte mit der Stimme von Hans Clarin sprechen. Das stimmt ja gar nicht.
Nee.
Der Schaffroth spielt die Figur, der spricht die Figur und dann wird mittels KI die Stimme von Clarin, also ähnlich wie so ein Filter, über die Stimme von dem Schaffroth rübergelegt. Das ist Audio Deepfake Technology, so heißt es.
Genau.
Und ich habe auch ein
Interview mit ihm gehört.
Unglaublich.
Der hat es richtig sich erarbeitet, die Kadenzen von Clarin, also die Aussprache, die Herangehensweise, das ist eine Performance, eine richtige. Und dann macht die KI quasi den Rest und es ist irre. Also
du hörst fast keinen Unterschied. Du kannst, glaube ich, sogar bei RTL Plus kannst du zwischen den beiden Fassungen hin und her switchen.
Ach,
also einmal Clarins KI-Stimme oder die unbearbeitete Stimme von Schaffroth. Und ganz ehrlich, hier kann ich den Einsatz von KI dann auch nachvollziehen, weil der nicht einfach nur, wie ich gerade erklärt habe, die KI spricht, sondern der Schaffroth muss das ja präzise vorspielen. Und dann erst legst du den Klang, die Stimme von Clarin drüber. Ja. Und die KI alleine schafft es ja überhaupt nicht, weil die schauspielerische Darbietung ja total fehlt. Die kann ja auch gar keine situativen Emotionen spielen, die KI. Mhm. Das muss der Sprecher ja alles selber machen.
Genau,
aber
das funktioniert
hier auch die Frage,
hätte
Clarin das überhaupt gewollt?
Genau, das ist eben das, was immer rund um das Thema KI so rumschwirrt.
Richtig,
und ich glaube, es ist sozusagen auch mit den Erben abgeklärt oder besprochen. Das ist natürlich
die haben das
noch
Verständnis,
finale
die haben ein Verständnis gegeben. Die Familie hat entschieden,
Genau, und so ist es natürlich toll, dass man den Pumuckl auch noch hat. Ich habe übrigens gerade gelesen, gestern, totaler Zufall, es gibt in München jetzt eine Verkehrsampel mit Pumuckl-Motiv. An der Kreuzung Liebig-Trift- und Wagmüllerstraße. Und es kommen noch zwei weitere hinzu. Ist das nicht süß?
Nein.
Ein Pumuckl-Ampelmännchen
ist
in München.
Witzig.
Das fand ich sehr schön. Aber es ist natürlich nicht nur Pumuckl, ne? Es ist ja auch noch Huibu, wenn wir schon bei dieser Stimmlage sind.
Absolut. Und du denkst bei Huibu, wenn du Huibu von Clarin hörst, denkst du überhaupt nicht an den Pumuckl. Er hat den anders gesprochen. Also ja. Pumuckl ist anders als Huibu. Pumuckl, finde ich, jodelt ja mehr und Huibu heult.
Richtig. Ja, das ist der Unterschied.
Und apropos, wir verquatschen uns schon wieder, es tut mir leid, aber ich habe dir doch letzte Woche, dieses Originalmanuskript aus dem Archiv von Frau Körting gezeigt, ja, von Huibu,
ja,
der allerersten Folge von 1970. Das habe ich, dieses Manuskript, also die Kopie davon. Und das Verrückte ist ja, es ist viel umfangreicher. Das ganze Manuskript ist doppelt so lang. Und da kann man sehen, was nachträglich wirklich noch verändert wurde, was gekürzt wurde und wie während der Aufnahmen noch am Text gefeilt worden ist. Das ist ein absoluter, absoluter Schatz. Das ist wirklich super, super interessant. Aber nochmal zu Clarin. Da hat ja auch viel gedreht. Ganz wichtig hier, Pippi Langstrumpf, war er neben Inga Nilsson Donna Carlsson und habe ich schon erzählt, genau, bei Edgar Wallace. Neben Klaus Kinski übrigens, der hat ja mitgespielt hier im indischen Tuch. Und dann hat er natürlich auch noch viele, viele andere Hörspiele für Europa gemacht. Für mich ja ganz toll und legendär. Keno Tom Broke im Störtebeker.
Ja.
Ein Zwerg, sage ich dazu nur. Und
der ist er wieder. Ja.
Tex Terry, Raumschiff UX3 antwortet nicht. Und ganz großartig finde ich ihn. Und da ist das eine ähnliche Stimme wie jetzt hier als Powers in den Schauergeschichten von Edgar Allan Poe. Da ist Hans Clarin als Froschhüpfer und als Erzähler im Untergang des Hauses Ascher.
Ach, super. Okay, das kenne ich gar nicht.
Ja, das ist ganz toll. Großartig.
Für mich ist er auch so eine Kindheitsfigur auf ewig eingebrannt. Natürlich in Spukschloss im Spessart, dem großen Grusikel von Kurt Hoffmann, wo er diesen völligen Gaga Prinz Kalacker aus Zelebresien spielt. Mit dieser merkwürdigen Prima Matschki, Sexy Bombi, Pistikack und immer Lilo Pulver hinterher geifert.
Ah, ja, okay.
Und wo er, ich habe Appetit, die Erotiki, das sind so Sachen, die, wo wir dann meine Eltern mit genervt haben, mit diesem Gelaber von Hans Clarin in dieser Rolle. So, aber das hat er natürlich auch mit dem Mut zur Farce und zum völligen Gaga-Boulevard-Style super gemacht. Und da muss ich auch immer dran denken. Und das war auch eine Verbindung, die ich dann hergestellt habe, wo man wusste, das ist dieser Hans Clarin.
Ja.
Der spricht den Pumuckl. Ja. Guck mal auf meiner Huibu-Platte, das ist auch der.
Ja.
Da hatte man dann schon so ein Bild von dem irgendwie. Das
und wo du
klasse.
Jetzt, Entschuldigung Kai, ich muss dich unterbrechen, wo du gerade von Verbindung sprichst. Jetzt muss ich natürlich sofort, jetzt schon und nicht erst am Ende, die Kubrick-Verbindung herstellen.
Super,
Hans Clarin als Reverend Runt in Barry Lyndon, natürlich wieder. Der hält da die Totenmesse auf den verunglückten Sohn von Barry.
Richtig, an die Stelle kann ich mich erinnern, aber habe ich nicht Clarin im Ohr. Super, muss ich unbedingt mal in der deutschen Synchro nochmal gucken. Perfekte Kubrick-Connection, Andreas.
Der große Hans Clarin, fantastisch.
Ja. Kurze Frage noch am Schluss zu Clarin. Du warst oder ihr wart nicht live mit ihm im Studio direkt, ne?
Nein, der ist quasi also daran hätte ich mich hundertprozentig dran erinnert. Der wurde geixt. Der war nicht mit uns im Studio. Obwohl, man hört es nicht. Man hört wirklich,
man denkt wirklich,
wir spielen und sprechen miteinander. Aber da hätte ich einen Kniefall gemacht und hätte 28 Autogramme mir von ihm gewünscht. Aber er war nicht dabei. Nee. Leider nicht. Leider habe ich ihn persönlich nie kennengelernt.
Ja. Und es gibt keine richtige Überleitung hier jetzt, aber ich mache es einfach mal ganz knallhart, denn jetzt kommt mein Nadeldrucker, bitteschön. Wir sind nämlich im Privatbüro von Herrn Harper.
Der Justus
schmeißt den klobigen Computer an, den wir auch schon kennen aus 1000 Folgen. Und jetzt bitte einmal zurücklehnen und Nadeldrucken.
Mann, dauert das lange.
Ich kann's nicht ändern, Peter.
Druck doch endlich aus.
Gleich geht's los. Jetzt.
Mann, das ist ja noch lauter. Wenn das jemand hört.
Und wir können nicht hören, ob jemand kommt.
Musstest du denn so viel schreiben? Endlich. Das ist ja gut.
Ach,
ich könnte es mir Stunden anhören. Auch dieses Papier damals, weißt du noch, dieses perforierte Papier an den Seiten, dieses Druckerpapier.
Das ist großartig.
Wunderbar, das ist fein und hier für immer verewigt. So, wir gehen jetzt aber auf eine Studentenparty, nämlich die von Cory Brand. Zumindest
cooler Justus, Musik, muss man sagen. Ja.
Richtig, Justus und Peter, Bob darf leider nicht mit. Der ist irgendwie da nicht dabei, der recherchiert noch oder ich weiß gar nicht, was der zu diesem Zeitpunkt macht. Nee. Darf aber nicht. Aber wir gehen jetzt mal auf die Party und hören jetzt hier mal diese etwas, ja, weiß nicht, ob das so passend ist, so ein Swing Jazz.
Ich finde das Lied gar nicht schlecht.
Das ist ganz cool.
Ja.
Schlick Schick von den Jackie Sprangers und dann hören wir mal, was da noch so alles los ist.
Super Wohnung, Mann. So eine Studentenbude hätte ich auch gern.
Kein Problem, wenn du dich für Shawmont entscheidest. Halte die Ohren offen. Das ist jetzt die beste Gelegenheit, rauszufinden, welcher Spieler Schmiergeld kriegt. Vergiss nicht, dein Inkognito zu wahren. Wir waren letztes Jahr in Rocky Beach zusammen.
Ja.
Ich habe dich zufällig getroffen und mitgebracht, okay?
Okay, geht klar. Oh, sieh mal, da kommt Cory.
Hallo, Justus.
Hallo.
Na, will Papagei Lori einen Cracker haben? Guter Witz, was?
Fast wäre ich drauf reingefallen.
Jungs, steht nicht rum. Holt euch was zu trinken. Da drüben gibt's was.
Danke, Cory. Wir versorgen uns.
Mann, ist das ein Gewühl.
Hey, Telefon für Peter Shaw. Ist ein Peter Shaw hier? Peter Shaw!
Ja, das bin ich.
Ja, eigentlich eine ganz... ganz nette Party. Aber hier am Ende, Frage, dieser Telefon für Peter Shaw, ist ein Peter Shaw her? Das klingt für mich sehr nach Peter Kirchberger. Ich habe nirgendwo in den Credits was gefunden. Weißt du da was?
Warte mal, das habe ich nämlich hier gesehen, das stimmt.
Ja.
Nee, Mann, Seite 14, hier steht Richard. Das ist Joachim Richard.
Wirklich? Okay,
der Vater von Peter in der Geisterinsel zum Beispiel.
Nee, aber hier auf Kirchberger. Party.
Hast du gedacht, das ist Kirchberger?
Für mich klingt es super nach Kirchberger. Ich habe den gerade nochmal wegen Wallace und Gromit im Ohr. Da gibt es ja auch einen neuen Film.
Ja.
Aber nee, gut, dann lag ich da daneben. Ist ja dann auch egal, denn viel krasser ist ja eigentlich, was passiert. Dieser anonyme Anrufer sagt hier, guck mal aus dem Fenster raus und dann passiert Folgendes.
Und? Ich sehe nichts. Was meinte der Typ nur?
Tja.
Das darf nicht wahr sein. Mein Porsche.
Oh.
Er ist explodiert. Er brennt.
So, und da bin ich natürlich am Start. Endlich explodiert mal was. Aber natürlich ganz schön hardcore.
Ja, aber man fragt sich auch, warum. Also ich meine, das ist jetzt schön, der Sound ist auch wirklich gut, aber ich glaube, das hat man so ein bisschen eingebaut, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen.
Ja.
Das plätschert ja dann doch schon ganz schön vor sich hin.
Braucht jetzt mal
was. Ist für dich ja was gemacht.
Genau, das
war für mich. Du magst es ja immer, wenn es explodiert und knallt und zischt.
Aber ich fand es auch ganz schön, weil das am Ende ja auch nochmal aufgenommen wird von Kelly, die dann sagt, naja, aber also irgendwie den Porsche gleich in die Luft zu jagen, ist ein bisschen viel, oder?
Ja.
Und sagt also, naja, gut, sollte halt der Druck
steht so im Skript.
Ja, genau. Dann lassen wir den halt in die Luft fliegen, aber schon krass, sorgt für gehörige Aufregung, wie Passetti sagt. Und jetzt müssen sie ins Polizeipräsidium und dort treffen wir endlich mal wieder einen alten Bekannten.
Ja, aber richtig,
nämlich,
ja, da stimmt aber was nicht bei dem alten Bekannten. Da hören wir erst mal rein.
Ja. Wir hören erst mal rein. Also auf jeden Fall ist es Wolfgang Dräger, so.
Peter, was für ein Auto. Ein Porsche.
Ja, und Sie sollten lieber nach dem Spaßvogel suchen, der es hochgejagt hat, als uns verhaften zu lassen.
Nur mal langsam, Peter, ja? Ich weiß, was ich zu tun habe. Seit wann hast du das Auto?
Seit Freitag hat er es.
Ein Mann hat es mir gegeben.
Naja, ich kenne euch schon sehr lange und weiß, dass ich euch glauben kann, aber es sieht nicht sehr gut für euch aus. Der Wagen wurde als gestohlen gemeldet.
Gestohlen?
Von wem?
Ja, von seinem Besitzer, Barry Norman.
Barry Norman? Aber das ist doch...
Peter, ich glaube, wir müssen Chefinspektor Reynolds jetzt informieren, dass wir an einem Fall arbeiten und dass das Auto damit zu tun hat. Und dass wir unseren Klienten nicht preisgeben dürfen. Klar?
Ja, Kommissar Reynolds, aber ja, der hier plötzlich jetzt Chefinspektor ist.
Das.
Warum ist der,
Fehler, ist der
jetzt,
ja,
Chefinspektor? Mhm. Okay, und das liegt daran, weil auch gekaufte Spieler, wie schon vorher Gefahr im Verzug, das wurde eben nicht von Leonore Puschert übersetzt, sondern von Eva Riekert.
Ja.
Und das war ein Fehler von ihr. Die hat wahrscheinlich diese Serienbibel, die es ja immer gibt, mit Informationen, ja, wie heißen die alle und wie wird was ausgesprochen und wie sind die Abkürzungen für die jeweiligen Figuren. Die hat die mit Sicherheit gelesen, aber das mit Reynolds muss ja irgendwie durchgerutscht sein. Und uns im Studio ist es auch nicht aufgefallen, was, mhm, eigentlich wirklich komisch ist, weil Reynolds ist ja schon seit Ewigkeiten dabei. Das ist immer klar.
Stimmt.
Der heißt Kommissar Reynolds. Sonst finde ich, hat sie das eigentlich alles toll übersetzt, einwandfrei. Außer eine winzige Kleinigkeit finde ich noch, Peter und Bob sprechen Justus manchmal mit, also im Buch, mit Jus an. Ja, mhm. Also im Originalbuch, ja, in Amerika, da wird ja ganz oft von Joop gesprochen.
Genau.
Das taucht das manchmal Jupiter, dann, ja, auf im Hörspiel. Das haben wir eigentlich immer eliminiert. Und das sollte hier auch so sein. Das ist dann auch gestrichen worden. Mhm. Weil es ein bisschen
aber taucht klingt, aber wirklich manchmal Just, auch nicht so auf, ne? Dass man
sagen nicht Just,
ohne T.
Ja, ja, genau,
ja, genau, weil später Just gibt's ja.
Just finde ich gut, aber nicht Just.
Ja. Ja, nee, stimmt. Okay, das war dann, ist dann auch nochmal so durchgerutscht. Aber natürlich toll, Wolfgang Dräger hier wieder so ein bisschen mehr Woody Allen.
Absolut. An der Stelle. Genau, er stottert kurz bei dem Satz, nur mal langsam, Peter.
Da sah ich da ihn ist auch er wirklich sofort Woody vor Allen. Mir, also schön. Woody Allen. Aber toll, ihn da zu haben. Und ich finde auch eine tolle Szene mit ihm und auch einem super aufgebrachten Jens, der natürlich irgendwie völlig außer sich ist.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch die große Erkenntnis, dieser Norman war, also der Besitzer des Porsches war niemand anders als Michael Anthony, was wir ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Und man kann so langsam die Verbindung, wo die Reise hingeht, zusammenbauen. So, lieber Andreas, jetzt aber kommen wir zu meiner Lieblings-Bob-Stelle, die ich angekündigt habe, die ich so putzig finde irgendwie. Und zwar sitzen wir am nächsten Tag in der Zentrale und studieren die Zeitungen. Und da kommt was ganz Tolles, nämlich ein Bericht, auf dem Peter auf dem Bild abgebildet ist von seinem
Spiel. Ach so, ja, genau. Ja, ja.
Und der Artikel präsentiert wird. Und hier müssen wir jetzt kurz reinhören.
Hey, Peter. Das ist nicht nur ein kurzer Bericht über das Spiel. Ha, du hast sogar die Schlagzeile. Hier. Kühner Wurf brachte den Sieg. Ganz groß, hier.
Oh, Mann, seht mal, da ist ein Foto von mir drin.
Scheiße.
Ja, da.
Das ist ja toll.
Guck mal, hier steht. Zum zweiten Mal hintereinander hat Peter Shaw gezeigt...
Peter Shaw?
Ja, dass auch kleine Spieler große Spiele machen können. Diesmal traf der Wurf, der das Spiel entschied, den Korb in letzter Sekunde aus 13 Metern Entfernung.
Super, Peter.
Ja.
Ich finde das wirklich richtig rührend. Guck mal, wie stolz Bob hier auf Peter ist mit diesem Peter Shaw.
Ach,
und dann nochmal.
Ach,
super,
ist ja interessant,
Peter,
dass du das.
Also ich liebe das. Ich finde das so süß.
Ist ja wirklich verrückt, weil meiner Meinung nach ist es so, also dass ich versuche, Jens so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ich finde das sogar eher fies von mir.
Was?
Also von Bob in dem
Nimm
Fall.
Nimm mir nicht meine Illusion. Oh Gott.
Ich habe da reingehört und ich höre jetzt nicht auch mal, ich bin so stolz auf ihn, sondern ich glaube, dass ich ihn so ein bisschen aufziehe. Aber ich glaube, dass ich Jens aus dem Konzept bringen wollte. Und ich, was Jens natürlich gut macht, er meistert das souverän, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Aber er rächt sich dann meiner Meinung nach 2 Szenen später an mir. Da gibt es ja noch so eine Szene, wenn Bob mit Michael Anthony telefoniert. Da sage ich dann zum Schluss sowas wie, also kurz bevor ich auflege, sage ich, super, dann ist ja alles klar. Und dann äfft Jens mich nach. Na, ist wirklich alles klar? Ja, das ist glaube so diese Retourkutsche von Jens.
Ja, super. Ja, das ist ja alles klar. Gut. Vielen Dank, ja? Auf Wiederhören.
Ja, ist wirklich alles klar?
Ja, er kommt in einer Stunde.
Interessant.
Das weil ist es ja ist ja eindeutig, wie du das,
eindeutig improvisiert. Also das hört man ja, dass das von dir eingebaut ist. Aber ich fand, da schwingt der Stolz durch. Und noch mit diesem Super-Peter. Mir wurde da ganz warm ums Herz. Ich fand das
Ach,
sehr
das ist ja schön.
Mit den
ich habe es ganz anders gehört.
Also lustig.
Ich kenne mich ja auch.
Ja, genau. Du wirst das, im Zweifelsfall recht haben. Genau, das nehme ich an.
Aber ist ja schön, dass es nicht unangenehm rüberkommt. Obwohl,
nein, ich fand
das
ich überhaupt nicht. Ja. Ich fand aber auch diese ganze Szene danach, die ist sehr schön gebaut, weil da viel solche Klapptexte sind, also ja, wo ihr euch gegenseitig
ja. Ja, das ist nicht ins Wort fällt,
fallt, aber die Szene ja abnehmt, gegenseitig die Sätze vervollständigt und so. Das fand ich sehr gelungen und macht dann wirklich Spaß zuzuhören.
Ah, Sie sind sicher Michael Anthony. Ich bin Luke.
Ach, in dem Bericht stand, dass du 2,5 Meter groß bist.
Ja, das kommt von diesen tollen Streckübungen vor jedem Spiel.
Du bist doch Luke Brown, ja, oder?
Natürlich. Manche halten mich für den neuen Superstar. Können wir gleich über Geld reden, Mr. Anthony? Heute Nachmittag wollen nämlich noch 3 andere Colleges kommen und über Schmiergelder reden.
Ich gehe wohl besser wieder, Luke.
Na, warten Sie. Ich möchte Sie noch kurz meinen Eltern vorstellen. Hey, Jungs! Guten Tag, Mr. Norman.
Guten Tag.
Ja, hier also das Ergebnis des großen Bluffs. Luke Brown wurde erfunden von Justus und in das Computersystem eingeschleust als jemand, für den Powers, der ja hinter allem steht, dann Interesse hat und den er bestechen kann. Und das ist hier quasi dieser tolle Bluff von Bob. Ich finde, das ist super gespielt von dir hier. Sehr souverän und cocky, wie du da ja den Michael Anthony durch die Wohnung lotst. Und dann
ja, da steht auch nichts
lässt
in den Szenenanweisungen drin. Also wie spielt man das eigentlich? Weil ich tue ja so, als ob ich Luke Brown bin. Und ja, der ist dann erstmal verwundert. Moment mal, der ist ja gar nicht 2 Meter groß. Aber das ist eigentlich auch ganz schön. Und wunderbar finde ich dann, wie Bob dann auch wirklich sagt, darf ich Ihnen jetzt mal meine Eltern vorstellen? Und dann ja, taucht dann eben Peter und Justus auf. Das ist schon irgendwie ganz schön gespielt. Und interessant, wie der Anthony natürlich dann dasteht, Norman, und gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Schöner Move auf jeden Fall von den drei.
Fand ich auch, ne? Und die 3 Fragezeichen haben da tatsächlich wirklich schön zusammengearbeitet und Bob durfte mal quasi an der Front federführend eintüten. Das fand ich irgendwie schön. Und so ist ja dann die Story, man hat sie sich ja dann doch auch schon irgendwann gedacht, eigentlich ja geklärt. Also Powers steckt dahinter, gibt dann nochmal so eine schöne aufgebrachte Verteidigungsrede von Clarine. Ich musste etwas unternehmen, um Sherman wieder zu seinem alten Ruhm zu verhelfen. Ja. Also dem war sozusagen ja, ne, der Ruhm des Colleges da wichtig, hat aber alles nichts genutzt, denn die 3 Fragezeichen machen ihn schachmatt und finden dann auch noch raus, wer die junge Frau war, mit der Norman gespeist hat. Finde ich so schön. Es wird mehrfach gesagt, da sitzt jemand und speist.
Die sie beobachtet haben, genau. Ja,
genau,
ja,
richtig. Das ist die Tochter von John Hemingway, Powers. So, und dann ist alles geklärt und man kann ja sagen, unheimlicher Aufwand, wenig Ergebnisse, wie Justus einmal sagt. Nein, ich finde, wir haben auch den Fall der gekauften Spieler gut geklärt hier, oder?
Absolut, ja. Zum Schluss taucht eben noch der very important Papagei auf. Der Papagei, ja, sagt Douglas Welbart.
Ja. Ein etwas konstruierter,
warum nicht,
Abschlusslacher.
Ja, aber das ist natürlich, okay, das ja bietet sich an, das ist eigentlich ganz süß, ja.
Super, damit wären wir jetzt mit der Folge durch. Aber ich sehe so ein Leuchten in deinen Augen, Andreas.
Ich muss dir sagen, ich habe eigentlich schon wieder ein bisschen Lust irgendwie auf ja, Bobcast Live.
Da bei dir leuchtet es doch auch, Kai. Gib's
bei mir leuchtet
es
auch, ja, das Stichwort ist live, oder?
Ich habe auch wieder Bock, oder? Bobcast ja, Live,
ja,
du und ich auf der Bühne,
nächstes
die ganzen
Jahr
Leute treffen.
Ja.
Das machen wir wieder, oder? Das muss sein. Ich finde, es ist zu lange her und wir überlegen uns jetzt mal, was wir da machen und wir erzählen euch auch demnächst mehr dazu. Aber hier können wir einmal schon mal laut sagen, wir gehen wieder auf Tour im nächsten Jahr. Herrlich. So, und davon erholen wir uns jetzt erstmal und bereiten uns mental auf die nächste Folge vor, nämlich, Achtung, Angriff der Computerviren.
Die Computerwirren, hast du da
gesagt? Die Computerwirren sind es eher. Wir werden mal gucken, was wir daraus machen, aber freuen uns jetzt schon drauf, ihr Lieben. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge Bobcast. Ciao. Podcast mit Pechling und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Frisch. Maschinite Fürst.
Hey, das war ich. Sehr gut, das war der Tisch. Bitte nicht. Fanny, hallo. Siehst du das?
Fanny, das bin ich. Das ist der Fisch.
Ja,